Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute und morgen in zwei Teilen beschäftigen wir uns mit den seligen Märtyrern von Dachau. Das hat zum einen einen konkreten Anlass. Am 15. Mai 2022 sprach Papst Franziskus Pater Titus Brandsma heilig. Der niederländische Karmelit Titus Brandsma erlitt, wie hunderte andere Geistliche auch, während der Zeit des Nationalsozialismus, genauer in den späten 30ern und Anfang der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts im Konzentrationslager Dachau das Martyrium. Titus Brandsma war der erste dieser Märtyrer von Dachau, der selig gesprochen wurde. Mittlerweile gibt es 108 Selige unter diesen Märtyrern von Dachau. Heute, genau vor 80 Jahren, am 26. Juli 1942, verstirbt Titus Brandsma im Stand der Heiligkeit des heiligen Zeugnisses für Christus im Krankenblock des Konzentrationslagers Dachau. Es gibt einen Verein, der sich dem Gedenken und für gläubige Katholiken natürlich der Gegenwart der seligen Märtyrer von Dachau widmet. Dieser Verein, Selige Märtyrer von Dachau e.V., hat auch einen bemerkenswerten Webauftritt ehrenamtlich gestemmt, selige-kzdachau.de. KZ Dachau in einem Wort, selige-kzdachau.de. Echte geistliche Empfehlung, sich diese Website anzuschauen, sich mit den Märtyrern, den Seligen von Dachau und jetzt auch mit dem heiligen Pater Titus Brandsma näher vertraut zu machen. Viel zu wenig bekannt, diese Märtyrer von Dachau. selige-kzdachau.de. Und Monika Volz ist die ehrenamtliche Vorsitzende dieses Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. Und ich hatte Anfang Juli 2022 Gelegenheit, mit ihr über die seligen Märtyrer von Dachau zu sprechen und natürlich auch über den heiligen Titus Brandsma. Frau Volz, warum haben Sie sich seinerzeit entschlossen, Ihren Verein zu gründen und dafür, ja, nicht unbeträchtlich auch Lebenszeit dafür zu investieren?
Wie ich den Verein 2018 gegründet habe, war schon eine ganze Zeit des Engagements für die selig Gesprochenen aus dem Konzentrationslager Dachau vorausgegangen. Die Vereinsgründung war dann eine Reaktion darauf, dass ich gemerkt habe, es wäre doch gut, einen Verein zu haben und nicht alle Arbeit allein zu machen, auch eine Satzung und einen rechtlichen Status zu haben und auch Spendenquittungen schreiben zu können. Also ich glaube, was Sie jetzt fragen, ist die Grundmotivation, warum ich angefangen habe, mich in dem Bereich zu engagieren. Ich erfuhr 2002 in einem Vortrag, dass schon 50 Märtyrer aus dem Konzentrationslager Dachau, die dort Häftlinge waren, selig gesprochen wurden. Und ich war wie elektrisiert von dieser Information. Märtyrer haben mir schon in meiner Kindheit immer sehr viel bedeutet. Ich habe mir immer gedacht, irgendwas muss doch an diesem Glauben sein, was für Menschen so faszinierend war, dass sie bereit waren, ihr Leben dafür zu geben. Und dieses Irgendwas in Anführungszeichen habe ich dann gesucht in meiner Kindheit und Jugend. Und jetzt habe ich erfahren, kurz nachdem wir nach Dachau gezogen waren, dass hier quasi um die Ecke und vor vergleichsweise so kurzer Zeit Märtyrer waren. Aber es wusste niemand davon. Also Konzentrationslager Dachau, da denkt man zuerst an Holocaust. Wenn man ein bisschen mehr Bescheid weiß, denkt man an politisch Verfolgte. Aber dass hier so viele Geistliche waren und sogar schon so viele kanonisiert sind, das wusste niemand. Ich habe dann angefangen, auch davon zu sprechen, zu erzählen. Und ich habe gemerkt, dass andere Menschen das auch nicht wussten, sowohl Gläubige als auch Menschen, die mit der Kirche nichts zu tun haben. Und dass es viele Menschen fasziniert, dass die auch leuchtende Augen bekommen, wenn ich davon spreche, und dass sie sehr viel Kraft bekommen von dem Zeugnis dieser Märtyrer. Es war aber auch für mich der Gedanke der Gerechtigkeit, dass ich mir dachte, so viele andere Opfer, in erster Linie natürlich Holocaust-Opfer, was auch richtig und wichtig ist, aber auch andere Opfergruppen wie Sinti und Roma, Dachau speziell ist auch die Kommunisten, die als erstes hier eingeliefert wurden. Darunter ist auch mein Onkel, der älteste Bruder meiner Mutter, der als Kommunist hier Häftling war. Homosexuelle, Zeugen Jehovas, viele sind bekannt, aber dass es auch eine Verfolgung der katholischen Kirche gab mit sehr vielen Opfern und sogar schon Seliggesprochene, das weiß niemand und das finde ich einfach so ein Stück weit ungerecht. Eine weitere Motivation ist, dass ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche sehr viel Mut brauchen zurzeit und wir an diesen Glaubenszeugen lernen können, auch mutig zu sein, uns mutig zu äußern. Besonders denke ich da an den seligen Richard Henkes, der gesagt hat, einer muss da sein, die Wahrheit zu sagen. Und es war in dem Zusammenhang, dass er gewarnt wurde, wenn er so weitermacht, wird er wohl bald verhaftet. Hat er gesagt, das nimmt er auf sich, einer muss da sein, die Wahrheit zu sagen. Noch ein Punkt meiner Motivation war Dankbarkeit. Ich habe immer wieder gelesen in Biografien von überlebenden Geistlichen, dass die damals viel gebetet und auch ihr Leid aufgeopfert haben, damit die Menschen nach ihnen frei sind, frei vom Nationalsozialismus, frei sein mögen, ihren Glauben zu leben. Also sie haben für uns sozusagen, für uns heutige Menschen gebetet und geopfert. Und wir wissen gar nichts davon, wir vergessen sie. Also es ist auch eine Frage, sie nicht nur ihr dazu gedenken, weil sie Opfer des Nationalsozialismus sind, sondern auch ich als Christ fühle mich dankbar und möchte das auch zum Ausdruck bringen. Noch ein letzter Punkt zu dieser Motivation. Ich möchte gerne diese Schatzkiste der Glaubenszeugen auch für die Neuevangelisation einsetzen. Wir können so viel lernen von diesen Menschen, wie sie ihren Glauben gelebt haben in dieser Extremsituation des Konzentrationslagers. Das ist ja immer so eine Extremsituation, entweder wird der Glauben gestärkt oder er verdunstet. Und bei vielen der Geistlichen, ganz besonders bei den Seliggesprochenen, kann man wirklich unglaublich schöne, ermutigende Zeugnisse finden, um zu sagen, ja, der Glaube hat funktioniert, also muss was dran sein.
Sagt Monika Volz, ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. Frau Volz, wir merken also, es ist nicht nur eine historische Arbeit in diesem ja beschreibenden Sinn, sondern es geht Ihnen um eine ganz aktuelle Bedeutung und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Vorher noch, um es einzuordnen, wie sieht denn Ihr ehrenamtlicher Einsatz mit dem Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V., wie sieht denn Ihr ehrenamtlicher Einsatz konkret aus?
Also konkret tue ich alles, was hilft, die Märtyrer von Dachau bekannt zu machen. Wir haben einen großen Schwerpunkt auf unserer Internetseite. Wir haben seit 2012 eine Internetseite, um dort Informationen über die einzelnen Seligen zu sammeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Diese Seite war dann nach 10 Jahren technisch wirklich überholungsbedürftig und wir mussten da sehr viel Geld und Zeit investieren. Bei der Gelegenheit möchte ich gerne auch anmerken, dass wir nur von eigenen Mitteln und Spenden leben und natürlich ein kleiner Verein sind. Und so eine neue Homepage ist sehr teuer. Wir haben das Glück, dass wir einen sehr liebenswürdigen Grafiker haben, der uns unterstützt und dem wir die Kosten jetzt auf 3 Jahre strecken konnten. Aber wir sind mit den Kosten immer noch nicht ganz durch. Ja, also diese Homepage ist ein wichtiger Schwerpunkt. Für die werden auch immer wieder aktuelle Beiträge geschrieben oder versucht, die verschiedenen Listen zu aktualisieren. Ein weiterer großer Schwerpunkt ist unser Flyer, den wir erstellt haben. Da sind Fotos drinnen, die Daten der Seliggesprochenen und kurze Zitate. Und uns ist es ein Anliegen, diesen Flyer zu verteilen in Kirchen, in Einrichtungen, überall, wo jemand Interesse dafür haben könnte. Es ist quasi ein Heiligenbildchen in groß, weil für inzwischen 57 kann man nicht gut einzelne Bildchen drucken. Und wenn jemand von den Zuhörern Interesse hätte, auch einen Flyer zu bekommen oder mehrere, zum Beispiel zum Auslegen in der Kirche, können Sie sich gerne mit einer E-Mail, finden Sie auf unserer Internetseite, an uns wenden, dann schicken wir Ihnen welche zu. Ja, vor der Corona-Zeit habe ich auch ziemlich viele Vorträge gehalten oder auch Gottesdienste zu runden Gedenktagen von einzelnen Seligen organisiert. Das ist jetzt natürlich eher eingeschlafen. Ich würde ganz gerne auch wieder Vorträge halten, aber ich warte im Moment noch auf Einladungen. Zu so einem Vereinsarbeit gehört natürlich auch unglaublich viel Schriftverkehr, E-Mails, Telefonate, Kontakte knüpfen, die ganzen Organisationen des Vereins, die Mitgliederversammlung einberufen, Vorstandssitzungen, Protokolle und sowas alles. Aber ein Teil ist auch Bücher zu lesen von Überlebenden oder über Opfer des Nationalsozialismus allgemein und natürlich ganz besonders, was in Dachau geschehen ist, um da auch immer wieder aktuelle Quellen zu sichten und neue Informationen zu beschaffen. Zurzeit lesen wir einige Bücher über den heiligen Titus Brandsma, um da auch neue Zitate und neue Informationen zu bekommen, weil bis jetzt war sehr wenig von ihm auf Deutsch zu lesen. Ja, ich versuche auch Spender zu finden und neue Vereinsmitglieder. Erstens mal, dass ihr Mitgliedsbeitrag uns finanziell ein ganz kleines Stückchen mehr stärkt, aber auch Menschen zu motivieren, ob sie nicht im Verein auch mitarbeiten wollen. Dann gehört noch dazu, neue Ideen zu entwickeln. Zum Beispiel planen wir derzeit einen Marsch für Märtyrer. Ja, es ist einfach immer an sehr viele Türen klopfen und fragen. Einige Türen gehen nicht auf oder wieder zu. Und dann plötzlich gehen ganz neue Türen auf, an die ich gar nicht gedacht habe. Zum Beispiel, dass man Firmengruppen anspricht zu diesem Thema oder ja, was auch immer. Ich bin offen für alles.
Und das kann man alles nachschauen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dieser besagten Website des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. selige-kzdachau.de. KZ Dachau in einem Wort, also selige-kzdachau.de. Wirklich, man erfährt hier sehr viel, eine sehr schöne Seite ist das und wo man wirklich auch das ganze Ausmaß dessen, was man hier auch geistlich mitnehmen kann, auf jeden Fall eine Empfehlung, selige-kzdachau.de, und da erfahren Sie natürlich auch, wie Sie den Verein unterstützen können. Wir sind hier im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Sprechen wir gleich weiter nach der Musik. Die Seligen, und mittlerweile gibt es auch einen Heiligen des Konzentrationslagers Dachau, der Märtyrer dort. Wir sind hier im Gespräch mit Monika Volz, Vorsitzende des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. Frau Volz, so ein Konzentrationslager, wir alle haben Bilder vor Augen, man weiß einfach davon. Trotzdem nochmal für alle, die wir es jetzt nicht auch, die ja so drin sind in diesem Thema, was war das KZ Dachau für ein Ort?
Das Konzentrationslager Dachau war ein grauenhafter Ort. Viele haben ihn als Hölle bezeichnet. Also ich glaube, ich würde da keinen einzigen Tag überleben können. Das Konzentrationslager Dachau wurde 1933 im März gegründet und im Mai 1945 nach der Befreiung erst dann geschlossen. Es waren 200.000 Menschen gerundet dort gefangen, Männer, es war ein Männerlager, und 42.000 davon wurden ermordet. Diese großen Zahlen kann man meistens gar nicht wirklich verarbeiten oder emotional irgendwie an sich ranlassen. Es waren einfach wirklich viele, nicht nur zwei, drei, es waren ganz, ganz viele. Dachau war kein Holocaust-Vernichtungslager, wie zum Beispiel Auschwitz, sondern es war zuerst ein politisches Umerziehungslager. Gemordet wurde in Dachau durch Verhungern, durch Krankheiten, Epidemien, die nicht behandelt wurden, durch Zwangsarbeit, die zusammen mit dem Hunger die Menschen ausgezehrt hat. Es wurden aber immer wieder auch Einzelne gefoltert oder gezielt ermordet. Ich möchte da jetzt dazu nicht zu viele Einzelheiten sagen, weil ich mir denke, dass viele Hörer Menschen sind, die auch ein sehr offenes Herz haben. Man könnte sehr, sehr viel über dieses Grauen berichten, aber ich möchte gerne, dass es zu keiner neuen Traumatisierung der jetzigen Zuhörer kommt. Deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Wird mir auch vorgeworfen, ich würde zu viel frommen Puderzucker drüber schütten, aber eben mir ist es wichtig, um die Hörer zu schützen. So ein paar allgemeine Sachen möchte ich gern noch sagen. Der Plan war, die Häftlinge ihrer Persönlichkeit zu berauben, um ihre Persönlichkeit zu brechen. Deshalb wurden sie nur noch mit ihren Lagernummern angesprochen, hatten alle dieselbe Kleidung. Und die war oft in einem sehr schlimmen Zustand. Also hat weder gepasst noch war der Stoff neu. Sie wurden beschimpft, geschlagen, sowohl von den Bewachern, den SS-Leuten, als auch von anderen Häftlingen, die in der Häftlingshierarchie aufgestiegen waren. Die SS-Leute haben die Gefangenen nicht als Menschen gesehen, sondern als Ausgestoßene aus der Gesellschaft, die nicht mehr wert waren, Menschen zu sein wie Ungeziefer. Und ihre Ideologie war, dass sie dem deutschen Volk sogar etwas Gutes tun, wenn sie dieses Ungeziefer schlecht behandeln und vernichten. Die Stimmung im Lager war ständig Angst. Es war ein rechtsfreier Raum, in dem man nie wusste, wann man eine Lagerstrafe bekommt. Man wusste nie, ob man am Abend noch lebt. Es war alles in sehr großer Eile im Dauerlauf zu erledigen. Und man hatte ständig auch Angst, von Mithäftlingen verraten zu werden. Die Häftlinge haben in sogenannten Wohnblocks gewohnt. Das waren Baracken. Zwei sind heute so zu Schauzwecken wieder aufgebaut worden, mit ganz dünnen, ich sag Pappendeckelwänden. Und da waren dann dreistöckige hoch, also so eine Art Doppelbett, aber ähnlich wie in einer Hütte, nur dreistöckig. Und die Menschen dort sind sehr eng aneinander gelegen. Wenn sich einer umdrehen musste, wollte, mussten sich alle umdrehen. In diesen engen Blöcken gab zwei große Wellen von Epidemien, von Typhus, an denen viele Menschen gestorben sind. In diesen engen, überfüllten Blöcken gab es aber auch nicht regelmäßig Wechselwäsche. Es gab immer zu wenig zu essen, oft ganz gezielt, besonders für die Geistlichen. Vielleicht sehen Sie so diese Bilder der Menschen vor sich, die bei der Befreiung wirklich nur noch Haut und Knochen waren. Es war wirklich bittere Armut, menschliche Not in jeder nur vorstellbaren Art, Verzweiflung. Ja, so ungefähr kann man sich's vielleicht vorstellen.
Wir sprechen in dieser Sendung über die seligen und ja auch einen heiligen Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau. Wir sind im Gespräch mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Das Ganze hat einen Anlass. Seit dem 15. Mai 2022 gibt es einen heiligen Märtyrer von Dachau, nämlich Pater Titus Brandsma, über den wir noch sprechen werden. Sein liturgischer Gedenktag, der 27. Juli. Frau Volz, wenn man sich neu mit diesem Thema befasst, dann ist man sehr erstaunt, wie viele Geistliche es gab, also auch Laien, aber vor allem auch Geistliche, hier inhaftiert waren, hier gelitten haben, hier ihr Martyrium lebten im Konzentrationslager Dachau. Wie kam das denn, dass es dort so viele Geistliche gab?
Es gab im Laufe des Jahres 1940 Verhandlungen zwischen dem Nuntius des Heiligen Stuhls in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz. Und erreicht werden sollte, dass die Geistlichen, die in unterschiedlichen Konzentrationslagern inhaftiert waren, in einem Lager zusammengefasst werden. Der Gedanke war, dass die sich dort gegenseitig stützen könnten und helfen könnten, dass diese Geistlichen dort zusammen Messe feiern konnten und dass es dann auch einfacher sein würde, für den Vatikan diese ihre Geistlichen zu unterstützen in dieser Gefangenschaft. Warum das NS-Regime dem letztlich zugestimmt hat, ist bis heute wie ein Wunder. Eigentlich war das erklärte Ziel, die katholische Kirche und das internationale Judentum auszurotten, wobei man die katholische Kirche sich für nach dem Endsieg aufgehoben hat im Großen und Ganzen, um die Kampfmoral der Soldaten nicht zu gefährden. Trotzdem war in dieser wirklich sehr kirchenfeindlichen Ideologie es möglich, die Priester dort in drei Blöcken zusammenzufassen, abgetrennt von den anderen Häftlingen. Vielleicht war auch ein Gedanke der, dass es ein Vorzeigeobjekt war. Die Kapelle wurde immer wieder unterschiedlichen Besuchergruppen im Konzentrationslager, zum Beispiel vom Roten Kreuz, vorgeführt, um diesen Besuchern zu zeigen, schaut, wir gehen so gut mit unseren Häftlingen um, wir haben sogar eine eigene Kapelle.
Muss ja nochmal nachfragen, weil es so unglaublich erscheint. Wie muss ich mir denn so eine Messfeier vorstellen? Wie ging das denn unter diesen Bedingungen eines Konzentrationslagers?
Die Kapelle bestand aus den ersten zwei Räumen, sogenannten Stuben des Blocks Nummer 26. Das war in der Länge ungefähr 10 Meter lang und die Breite kann ich jetzt schwer schätzen, vielleicht 4 Meter breit. Da war ein kleiner Altar an der Stirnseite. Das war zuerst nur ein Tisch mit einem Leintuch und später wurde dieser Altar so halb legal durch Sachen, die die Geistlichen sich von zu Hause haben schicken lassen oder selbst gebastelt haben, hergerichtet. Es gab dort auch einen Tabernakel. Der eucharistische Herr war immer gegenwärtig in dieser Kapelle des Block 26. Es war für die gefangenen Geistlichen ein sehr großer Trost zu wissen, dass Jesus unter ihnen sakramental gegenwärtig ist. Der, um dessen Willen sie dort gefangen waren, war wie ein Gefangener unter ihnen. Es gibt unglaublich bewegende Zeugnisse, wie das die Geistlichen zu Tränen gerührt hat und was es ihnen bedeutet hat. In diesem Raum der Kapelle wurde jeden Morgen noch vor dem offiziellen Wecken, ich habe Zeiten von 3:30, wobei man damit bedenken muss, dass es im Dritten Reich nicht nur unsere normale Sommerzeit gab, sondern zum Teil dass um mehr als eine Stunde im Sommer die Zeit verschoben wurde. Also ich kann gar nicht genau sagen, um wie viel Uhr das für unsere Zeit war. Jedenfalls wahnsinnig früh sind sie freiwillig aufgestanden, noch vor dem frühen Aufstehen aller anderen Häftlinge und haben sich da in diesen Raum gezwängt. Ungefähr 1000 Geistliche, die haben gar nicht alle reingepasst. Und es musste sehr schnell gehen. Damals gab es noch keine Konzelebration. So hat jeder der Geistlichen ein winziges Stück Hostie auf die Hand genommen. Und der Geistliche, der offiziell den Auftrag hatte, auch von der Lagerleitung geduldet, die Messe zu feiern, hat dann die Hostien auf den Händen der Geistlichen konsekriert. Man muss sich vorstellen, die Geistlichen wussten ja nicht, ob sie am Abend noch leben. Und der Gedanke, dass die Messe auch ein Messopfer ist, war ihnen damals noch sehr präsent. Es war für sie wirklich ein existenzielles Erleben, mit dem Messopfer ihr eigenes Leben dem Vater anzubieten. Und Das war auch wirklich ihre Kraftquelle, auch eine körperliche Kraftquelle, obwohl das Stück Hostie so winzig war. Gleichzeitig muss man sich vorstellen, war diese Messe immer mehr geduldet als richtig erlaubt. Es kamen SS-Leute reinmarschiert, sind derweilen durchgetrampelt mit ihren Stiefeln, haben die Zigarette auf dem Altartischtuch abgeascht oder wie nennt man das? Also so die Asche weggeschnippt, haben blöd geguckt und die Geistlichen hatten jedes Mal Angst, dass der sagt, Ausschluss, das ist auch passiert. Dann musste der zelebrierende Geistliche sehr schnell kommunizieren und den Kelch leeren. Und alle mussten ganz schnell die Kapelle verlassen. Einmal ist es sogar vorgekommen, dass einer der SS-Männer die konsekrierte Hostie in die Hand genommen hat. Und da waren alle sehr erstarrt und erschrocken, ob er jetzt damit was Schlimmes machen würde. Es ist aber nichts passiert. Außer Spott und diese schreckliche Angst, dass das, was für sie das Heiligste war, das Allerheiligste ihnen genommen wird, die war sehr groß. Gleichzeitig war die Kapelle auch für diejenigen, die nicht mehr in die Kapelle kommen konnten, wie ab September 41, die Geistlichen, die nicht deutscher Nationalität waren, oder für die Laien, die auch keinen Zugang zur Kapelle hatten, der Ort, von dem aus die Eucharistie ins Lager geschmuggelt wurde. Immer unter Lebensgefahr, aber die Geistlichen haben das auf sich genommen, weil ihnen das so wichtig war, den Herrn auch den Kameraden zu bringen.
Priester, Gläubige, Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau. Wir sprechen in dieser Sendung mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Frau Volz, jetzt haben wir schon einen Eindruck bekommen, von welchen Dimensionen wir hier sprechen. Wir müssen einfach auch, um es plastisch zu kriegen, auf nackte Zahlen schauen. Von welchen Größenordnungen sprechen wir hier? Was für Zahlen haben wir?
Im Konzentrationslager Dachau waren von Ende des Jahres 40 bis 45 insgesamt ungefähr 3000 Geistliche gefangen. Das waren Geistliche aus allen Ländern, die das Deutsche Reich besetzt hatte. Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, auch die skandinavischen Länder, natürlich die östlichen Länder, Tschechoslowakei. Die allergrößte Gruppe kam aus Polen mit 1800 Geistlichen. Es war eine ökumenische Gemeinschaft. Es waren dort 113 evangelische Geistliche, aber die allermeisten, 2800 ungefähr, waren katholische Geistliche. Und man muss sich vorstellen, dass zur selben Zeit ungefähr immer 1000 Geistliche im Lager waren. Im Jahr 1941 war das so, dass jeder zehnte Gefangene im Konzentrationslager Dachau ein Geistlicher war. In den späteren Jahren war das Lager zunehmend extrem überfüllt und da waren es dann im Verhältnis auf einen Gefangenen weniger Geistliche. Aber man kann sich vorstellen, dass das eine sehr große Gruppe unter den Gefangenen war. Und nachdem das ja die Geistlichen waren, die sehr aktiv waren, die dadurch auch in Konflikt gekommen sind mit dem Nationalsozialismus, die natürlich auch sehr motiviert waren, Seelsorge unter den Häftlingen zu machen, war es klar, dass das ein Sprengstoff im Lager war. Und deshalb wurden die Blocks, die drei Blocks mit den Geistlichen, mit einem Stacheldrahtzaun im Lager nochmal extra eingefasst und es gab eine Wache, also es war meistens ein älterer Geistlicher, der kontrolliert hat, wer rein und raus durfte. Ja, soweit die Zahlen.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie in einem ersten Teil Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. mit der Website selige-kzdachau.de. KZ Dachau in einem Wort, selige-kzdachau.de. Warum sprechen wir in zwei Teilen? Das heißt, morgen geht es weiter. Warum sprechen wir in zwei Teilen über die seligen Märtyrer von Dachau? Es hat einen Grund. Am 26. Juli 1942, also heute vor 80 Jahren, erlitt Titus Brandsma, der niederländische Karmelitenpater, im Konzentrationslager Dachau das Martyrium. Und am 15. Mai 2022 sprach ihn Papst Franziskus heilig. Schon heute wird in der Kirche seiner gedacht. Es ist der Tag seiner Heimrufung, seines Zeugnisses, seines Martyriums für Christus. In der Regel wird dann morgen am 27. Juli seiner gedacht, einfach wegen des gebotenen Gedenktages am 26. Juli, nämlich die Großeltern Jesu, Joachim und Anna. Deswegen wird Titus Brandsma zum Beispiel auch in seinem eigenen Orden bei den Karmeliten am 27. Juli liturgisch gedacht. Seien Sie also morgen auch wieder mit dabei und ich sage es abschließend noch einmal, herzliche Einladung, sich mit diesen seligen Märtyrern von Dachau näher zu befassen, sie zu entdecken, ihre mächtige Fürsprache auch anzurufen, sich von ihrem großen geistlichen Zeugnis inspirieren zu lassen. Auf selige-kzdachau.de werden Ihnen diese Seligen sehr anschaulich vorgestellt. selige-kzdachau.de. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Hier um 17.15 Uhr folgt jetzt die Reihe zum Nachdenken. Lassen wir diese Sendung ausklingen mit einem Wort eines der großen Seligen von Dachau, nämlich Alois Andritzky. Ich spüre, so sagt es der selige Alois Andritzky, ich spüre tagtäglich die Kraft des Gebetes. Darin zeigt sich das Große, was der Herr uns gegeben hat, der Frieden.